Wir haben meistens eine grobe Idee, wo die Reise hingehen soll. Und du machst dir Gedanken, was ist interessant auf dieser Reise. Aber Planung in dem Sinn kannst du gar nicht machen. Wir wissen meistens morgens nicht, wo wir abends sind. Und es ändert sich am Tag noch dreimal.
Aber je länger wir tatsächlich unterwegs sind, umso langsamer werden wir auch, weil... Also auch die ganzen Eindrücke und so, das muss man ja alles irgendwie verarbeiten. Und wenn man da nur von Highlight zu Highlight rast, dann ist man, also ich bin dann irgendwann auch überfordert.
Iconic Campers, der Camping- und Caravaning-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Caravaning-Podcast Iconic Campers. Mein Name ist Peter Heinrich und heute geht's um Freiheit, Fernweh und ein Fahrzeug, das man nicht alle Tage sieht, ein selbst ausgebauter Lastwagen, früher ein Militärsteirer aus Österreich. Meine Gäste, Karin und Michael, wir haben uns ja auf der CMT in Stuttgart getroffen. Die beide haben Job und Wohnung hinter sich gelassen und sind seit Jahren quer durch viele Länder unterwegs. Also wir haben uns ja auf der CMT getroffen. Ich bin da so, es war der Pressetag sozusagen, vorbeigeschlendert. Dann habe ich euer Bild gesehen. Oh, das ist spannend. Grüß dich, Karin. Grüß dich, Michael.
Ja, hallo, Peter.
Hallo, Peter.
Wo seid ihr jetzt gerade und wo wir sprechen? Warum seid ihr genau dort?
Wir sind jetzt gerade auf Kreta in einer kleinen Bucht. Wenn ich dann nach rechts aus dem Fenster schaue, sehe ich das Wasser, was heute ganz ruhig, nur so ein bisschen plätschert.
Oh ja, ich sehe schon, ihr habt es auch nicht leicht, ne?
Ja, das Leben ist hart. Wir sind auf Kreta jetzt schon seit einiger Zeit wieder, um hier zu überwintern. Das ist so ein bisschen schon Heimat für uns geworden. Wir waren vor 2 Jahren schon mehrere Monate auf Kreta, wo wir auf dem Weg in den Nahen Osten waren, Richtung Iran, Saudi-Arabien, diese Länder, und sind jetzt eigentlich auf dem Rückweg. Mhm. Und da es in Deutschland noch ein bisschen zu kalt war für uns, sind wir einfach nochmal auf Kreta gefahren.
Ja, wer es kann. Sag mal, der Schritt raus aus dem Normalleben. Was war denn euer, naja, jetzt reicht's Moment, an dem ihr gesagt habt, jetzt hänge ich mal Job und Wohnung an den Nagel und lass mal alles hinter euch?
So einen einzigen Moment oder einen einzelnen Moment, das gibt's eigentlich nicht. Ich würde sagen, das war ein längerer Prozess. Das hat mehrere Jahre gedauert.
Ja, so der ausschlaggebende Punkt war 2013, haben wir ein 3-monatiges Sabbatical gemacht in Südamerika. Und das war so der Anfang vom Ende.
Also es hat euch quasi geschmeckt.
Ja, sehr.
Und dann habt ihr gesagt, das machen wir jetzt öfters.
Genau. Ja, da haben wir dachten mit 3 Monaten, oh, wir haben so viel Zeit und das ist ewig. Und dann haben wir lauter Leute getroffen, die irgendwie schon Jahre unterwegs waren. Und dann hat so ein Denkprozess in uns angefangen. Eigentlich würden wir das auch gerne noch länger machen als diese 3 Monate. Wir haben da auch festgestellt, wir haben sehr viel zu viel reingepackt, auch in die 3 Monate, sind viel gefahren, haben viel gesehen, viel erlebt. Aber waren dann am Ende auch so an einem Punkt, puh, es wird, in diesem Tempo ist es zu anstrengend. Ne?
Das kann ich nachvollziehen. Ich war auch mal mit dem Wohnmobil unterwegs von Deutschland rauf nach Schottland und wieder zurück und das in den 3 Wochen. Du sitzt ja nur im Auto, bist nur unterwegs und hetzt von Reise zu Reise. Okay, was habt ihr denn vorher beruflich so gemacht?
Also wir haben beide irgendwann mal technische Informatik studiert. Ich war dann am Ende jetzt Teamleitung, Softwareentwicklung für Motorsteuergeräte.
Genau, und ich habe fast 3 Jahrzehnte in der IT gearbeitet, großen IT-Firma, hatte da verschiedenste Rollen im Management und war da schon immer international unterwegs.
Seid ihr jetzt noch beruflich tätig oder wirklich komplett frei? Also seid ihr Laptop-Nomaden?
Eigentlich nicht. Der Plan war tatsächlich, und das haben wir auch gemacht, unsere normalen Jobs an den Nagel angehängt vor ein paar Jahren, unsere Wohnung in Wien verkauft. Wir haben jetzt lange Jahre in Wien gewohnt und die Idee war zu reisen. Und dann kam aber noch so ein Thema mit Trockentrenntoilette dazwischen und jetzt haben wir wieder eine Firma und müssen halt doch ein bisschen nach der Firma schauen.
Ich habe ganz viele W-Fragen eigentlich. Warum, wie viel, wie oft und was macht ihr? Lass uns da mal ein bisschen reingehen. Also ihr seid jetzt schon über 10 Jahre unterwegs. Wie bleibt eigentlich eine Beziehung stabil, wenn ihr, ja, wenn ständig alles um euch herum wechselt?
Ganz so lang sind wir jetzt doch noch nicht unterwegs. Wir leben jetzt seit 3 Jahren Vollzeit in unserem LKW. Mhm. Und sind seit über 2 Jahren Vollzeit unterwegs. Vorher waren es längere Urlaube und Sabbatical etc.
Ah, okay. Also ihr habt euch so ein bisschen rangetastet sozusagen.
Wir haben uns rangetastet, ja, genau. Ja. Eben über früher lange Urlaube, wo wir immer irgendwie Überstunden, Feiertage, Urlaub zusammengespart haben und so. Aber ja, genau. Wie bleibt man so lange? Ja, ich denke, wir sind überwiegend sehr harmonisch irgendwie unterwegs. Wir streiten uns irgendwie zum Glück selten. Und wenn, dann eigentlich über Kleinigkeiten und irgendwelchen Blödsinn, über die großen Themen sind wir uns zum Glück eigentlich immer einig. Ne?
Und ja, und viele haben ja das Thema, wie kann man auch zu engem Raum auch zusammenleben. Aber eben, wie gesagt, wir haben schon die letzten 20, 25 Jahre waren wir schon immer sehr viel mit Allradcampern unterwegs auf der ganzen Welt, Afrika, Südamerika und so weiter. Und da war der Platz noch enger. Ich meine, jetzt haben wir ungefähr 10 Quadratmeter. Früher hatten wir vielleicht nur 4 oder 5 Quadratmeter. Also wir haben uns da, wie schon gesagt, dran getastet und habe gesehen, es funktioniert einfach.
Ja, und bei schönem Wetter habt ihr hunderte von Quadratmetern, Outdoor sozusagen.
Genau, also unser Vorgarten ist deutlich größer geworden.
Ja, das kann man sagen. Also vielleicht nochmal anders gefragt, wie viele Kilometer braucht man denn, bis man merkt, es ist nicht mehr Urlaub, sondern einfach ein anderes Leben?
Ja, das hat, glaube ich, nichts mit Kilometern zu tun, sondern einfach mit Zeit. Also du brauchst tatsächlich, wenn du aufhörst zum Arbeiten, so wenn du rauskommst aus diesem Alltagstrott, dann fühlt es sich am Anfang noch an wie Urlaub. Nur der Urlaub geht irgendwie nicht zu Ende. Und so mit der Zeit merkst du, okay, das ist jetzt mein neuer Alltag. Uns hat es tatsächlich mehrere Monate, wahrscheinlich sogar ein Jahr gebraucht, um das neue Leben tatsächlich komplett zu begreifen auch.
Ein gutes Jahr dauert es, bis man da wirklich angekommen ist. Und,
Das habt ihr aber schön gesagt, der Urlaub geht nicht zu Ende. Gehen wir mal auf euer Fahrzeug ein. Wie fühlt sich denn so eine Freiheit an, wenn sie über 10 Tonnen wiegt und selbst ausgebaut ist? Was habt ihr da für ein Fahrzeug?
Wir haben einen Steyr 1218 vom österreichischen Bundesheer. Das ist Baujahr 1987. Das war auch ganz bewusst gewählt, weil wir halt ein Fahrzeug wollten ohne Technik, also ohne Elektrokomponenten.
Ohne Steuergeräte.
Ohne Steuergeräte, auch wenn die Karren dafür.
Ihr seid ja Steuergeräte-Experten, also das heißt, die Dinge gehen immer kaputt, oder wie?
Ja, genau. Aber,
damit ich es verstehe, also ihr habt bewusst was Altes genommen, was nicht kaputt geht, und wenn es kaputt geht, könnt ihr es mit Schweißgerät oder Schraubenzieher reparieren quasi oder so ähnlich.
Richtig, als jeder Mechaniker auf der ganzen Welt, der ein bisschen Verständnis von LKW-Motoren hat zum Beispiel, ist in der Lage, uns zu helfen, weil die Technik einfach ist. Mhm. Und das war jetzt so die Basis.
Ja, auch so quasi, wenn man jetzt halt in arabische Halbinsel oder im Iran war, die Dieselqualität sehr, sehr schlecht. Ne? Und da haben dann die Leute mit den modernen Fahrzeugen, die dann irgendwie Euro 6, und die haben dann da alle ihre Problemchen. Und das wollten wir uns einfach ersparen. Und
so, also ihr habt so einen richtigen alten Diesel, der auch notfalls mit Pflanzenöl läuft? Oder?
Genau. Richtig, das stinkt dann halt ein bisschen hinten raus oder halt schwarze Wolken, aber er läuft.
Ja, okay, mit Pflanzenöl, dann riecht es nach Pommes und Bratwurst oder so.
Das meine Güte.
Ja. Ihr habt jetzt innen alles selber ausgebaut. Was war denn euch beim Ausbau am wichtigsten?
Also man muss sagen, wir haben ja, wie Michael vorher schon gesagt hat, wir waren schon mit vielen Campern unterwegs, meistens waren die kleiner, die waren immer gemietet. Mhm. Und das war eine ganz gute Schule auch für uns, dass wir schon recht gut wussten, was wollen wir und was wollen wir auch nicht. Also das war eine gute Vorbereitung für uns. Und wir haben dann relativ schnell das Konzept, das Raumkonzept entwickelt. Das ist jetzt ein Standard, würde ich sagen, Grundriss mit Querschläfer hinten, schöne Sitzgruppe, Küche. Und was uns relativ wichtig war, ein großes Bad, ne, so dass man sich eben auch vernünftig duschen kann und dass man da auch ein bisschen Platz hat und wo man auch eine Türe zumachen kann, dass man da noch gewisse Privatsphäre einfach auch hat.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und ich habe ein Video gesehen, ihr habt auch eine Waschmaschine drin, das macht ja auch Sinn, ja, wenn man so lang unterwegs ist. Was würdet ihr am Fahrzeug sofort anders bauen, wenn ihr nochmal starten würdet?
Im Prinzip nichts.
Ja, wunderbar. Also, habt ihr alles richtig gemacht. Also.
Ja, also tatsächlich, also das ist ja das erste Fahrzeug, das wir selber ausgebaut haben. Die Grundidee funktioniert so, wie das gedacht war, auch im Alltag. Es gibt natürlich im Detail Dinge, die man anpassen kann, aber da geht es tatsächlich darum, um Materialwahl oder im Detail Dinge anders zu machen. Aber ansonsten.
Ja, das ist eine Türchen auf der anderen Seite anschlagen, damit das Türchen auf die andere Seite aufgeht oder
ja, das sind ja wirklich Kleinigkeiten, ja.
Tatsächlich als Kleinigkeiten. Also wir sind nach wie vor, auch jetzt nach den 3 Jahren, wo wir drin wohnen, immer noch sehr happy.
Denkt euch nochmal zurück, wie alles anfing. Was war denn euer größter Anfängerfehler auf so einer Reise?
Naja, der größte Fehler, finde ich, ist immer viel, viel zu schnell reisen. Auch jetzt wieder haben wir sehr viele Leute in den letzten paar Jahren getroffen, die ein Vielfaches an Kilometern gemacht haben in derselben Zeit. Und natürlich siehst du diese Highlights aus den verschiedenen Ländern. Was uns aber wichtig ist und was sehr spannend ist, einfach das Eintauchen in die Kulturen und die Menschen kennenzulernen. Und wenn du so schnell unterwegs bist, hast du da meistens gar nicht die Möglichkeit. Und das finde ich einfach schade.
Es ist tatsächlich so, dass wir manchmal dann 2, 3, 4, 5 Tage an einem Ort stehen und ein paar Tage passiert gar nichts, ne? Und plötzlich taucht dann irgendjemand auf aus dem Nichts und lädt uns ein und wir haben schöne Begegnungen und so. Und wenn wir aber nach einem Tag schon wieder gefahren wären, hätten wir das verpasst. Gut, man weiß nicht, was dann sonst passiert wäre, aber das ist so unsere Erfahrung eigentlich, dass man ein bisschen bei einem Ort auch Zeit geben muss, um dort anzukommen und das zu erleben, was es dort zu erleben gibt.
Welches Land war den optischen Volltreffer und wo waren die Menschen am freundlichsten?
Ha, optisch Wahnsinn. Es gibt so viele schöne Länder. Es ist wirklich schwierig, das so...
Aber so die Vielfalt, die wir jetzt tatsächlich sehr zu schätzen wussten, ist der Oman. Mhm. Da hast du einfach sehr viele Dinge, die wir vorher auch so noch nie erfahren hatten. Du hast natürlich viel Wüste. Du hast Berge, sehr hohe Berge, du hast Wadis, du hast das Meer.
Tolle Strände.
Super tolle Strände. So, das ist so von der Vielfalt her auch, was du machen kannst. Du kannst Sport treiben, du kannst Strand liegen, du kannst irgendwelche Wüstentouren machen. Das war sehr, sehr spannend. Von den Menschen her, also Iran war unglaublich beeindruckend. Das kann man gar nicht in Worte irgendwie fassen. Also wenn man mal so die Erfahrung machen will, wie fühlt sich's an, wirklich berühmt zu sein, dann fährst du in den Iran, weil du hast absolut Aufmerksamkeit. Die Menschen sind extrem neugierig, wollen dich immer einladen, in ein Haus zu kommen. Wenn du irgendwelche Probleme hast, hilft dir jeder. Und die Erfahrung war ja als einzigartig.
Jetzt ein ernstes Thema natürlich, wenn ihr von Iran sprecht. Was denkt ihr jetzt über den Krieg?
Also wir haben gelernt, quasi, man muss immer unterscheiden zwischen den Menschen, die man trifft. Ne? Das ist das eine. Und die Politik. Ja. Das ist dann was ganz was anderes und es ist himmeltraurig, was da passiert, ne? Und für uns irgendwie unbegreiflich. Es war auch ganz spannend im Iran, obwohl ja dort auch viel Geheimpolizei ist und so weiter. Ganz, ganz viele Menschen sind uns damals sehr offen begegnet und haben im ersten Satz, die wissen nicht, wer wir sind, ja, wir könnten ja auch Spitzel sein oder so. Im ersten Satz haben die uns gesagt, das ist nicht unsere Regierung, die wollen wir nicht, das ist uns alles aufgezwungen, damit sind wir nicht einverstanden. Ja. Und das hat uns schon schwer beeindruckt.
Wie plant ihr eigentlich eure Route? Spontan oder mit langer Liste? Gut, man weiß ja, wenn ich irgendwo hinfahre, da kommt gleich daneben das nächste Land. Aber wie macht ihr so eine Planung?
Ja, also wir haben, sag mal, Planung in dem Sinn machen wir jetzt nicht, also wie du sagst, mit Liste oder sowas, sondern wir haben meistens eine grobe Idee, wo die Reise hingehen soll. Und du machst dir Gedanken, was ist interessant auf dieser Reise, aber Planung in dem Sinn kannst du gar nicht machen. Wir wissen meistens morgens nicht, wo wir abends sind und es ändert sich am Tag noch dreimal.
Verstehe.
Ja, es passieren spontan ganz viele Dinge. Und das ist auch ein Punkt, wo wir uns ein bisschen nicht ganz einig sind. Wenn ich dann Planung mache, dann entdecke ich das und jenes und dann will ich dahin und dorthin. Und das stresst dann den Michael manchmal ein bisschen, weil ich würde mir ja jeden alten Stein ansehen. Und insofern habe ich es ein bisschen aufgegeben.
Hobby-Archäologin oder so.
Keine Ahnung, es interessiert mich einfach und es dauert relativ lang, bis mir das dann zu viel wird. Während bei Michael setzt diese Sättigung schon ein bisschen früher ein. Deswegen lese ich gar nicht mehr so viel, weil sonst entdecke ich das und jenes und da will ich hin.
Verstehe. Kommen wir mal zum Alltag, wenn ihr unterwegs seid. Kontakte, Familie, Freundeskreis, Alltag. Was fehlt unterwegs wirklich und was vermisst man überraschend gar nicht? Und haltet ihr Kontakt zu Familie und Freunden?
Natürlich halten wir Kontakt. Und was wir jetzt auch gemacht haben, wir haben ab und zu das Auto irgendwo geparkt für längere Zeit und sind dann auch mal zurückgeflogen, haben Familie, Freunde getroffen. Das ist uns schon wichtig und das möchten wir unbedingt auch so beibehalten. Und für mich ist tatsächlich das auch ein Punkt unterwegs. Wir treffen natürlich wahnsinnig viele Leute, sowohl Einheimische als auch andere Reisenden. Und ganz oft begegnen wir Menschen, mit denen wir uns sofort gut verstehen und Draht haben und so. Aber es sind immer meistens sehr kurzfristige Beziehungen. Wir verbringen ein paar Tage miteinander und das ist schön. Und dann trennen sich meistens die Wege aber auch wieder. Und das ist schon so ein bisschen schade, ne? Ich kann jetzt selten jemanden einfach spontan anrufen. Oh, hast du Lust heute Abend? Lass uns was zusammen essen gehen, lass uns
ja,
was
ich hätte schon Lust, aber ich bin gerade 1000 Kilometer woanders.
Ja, genau.
Verstehe. Habt ihr denn auch schöne Freundschaften aufgebaut, die gehalten haben auf Reisen?
Ja.
Absolut, ja. Also wir waren jetzt gerade in den letzten in den letzten 2 Jahren im arabischen Raum und da haben wir dann schon in Armenien haben wir ein dänisches Paar kennengelernt, Espen und Camilla, die mit ihrem Toyota Land Cruiser auch für unbestimmte Zeit unterwegs sind. Und da hat sich tatsächlich eine sehr, sehr enge Freundschaft entwickelt und wir haben sehr viel gemeinsam gemacht. Und wir werden uns auch in Zukunft immer wieder irgendwo auf der Welt treffen.
Oh, das ist schön. Jetzt kommt so eine typisch deutsche Frage. Machen wir mal so eine Zahlenrunde, also Finanzen und Fakten. Typisch deutsch, wie finanziert man ein Leben auf Achse, ohne dass es irgendwann knirscht? Wie macht ihr das?
Wir haben natürlich ganz gut gerechnet im Vorhinein. Wir sind jetzt einfach nicht einfach ins Blaue losgefahren, sondern wir haben natürlich kalkuliert, was haben wir. Wir haben ein bisschen was gespart. Wir haben, wie gesagt, unsere tolle Dachgeschosswohnung verkauft, was irgendwie keiner verstehen konnte. Aber das hat uns natürlich dann ein Stück finanzielle Freiheit gegeben. Wir haben auch hoffentlich gut angelegt. Wir haben noch 2 Wohnungen, die vermietet sind. Da kommt ein bisschen was rein. Tatsächlich ist es jetzt auch so, dass wir, natürlich müssen wir essen, trinken, wir müssen Sprit kaufen.
Was kostet euer Leben so unterwegs? So grob pro Monat? Das wird ja auch schwanken wahrscheinlich.
Ja, ich meine, das schwankt natürlich. Also prinzipiell muss man sagen, wir sind ja primär außerhalb von Europa unterwegs. Das ist das Ziel und war das Ziel bisher auch. Und die Lebenshaltungskosten sind halt relativ günstig, wenn man das anschaut. Wir müssen auch keinen Strom bezahlen, weil wir den selber machen mit unseren Solarzellen. Wir müssen kein Wasser bezahlen, weil wir haben halt ein Filtersystem, wo wir aus jedem Oberflächenwasser unser eigenes Wasser machen können. Und so, sagen wir, auf Reisen, also wir kommen durchaus mit, sagen wir, 3.000 Euro im Monat im Schnitt grob aus. Dann kommt halt noch dazu, sagen wir, wenn du ab und zu heimfliegst, das sind natürlich auch wieder Kosten. Also ich sage jetzt mal, je nachdem, so zwischen 3.000 und 4.000 Euro im Schnitt ist so die Größenordnung.
Und wir sind, glaube ich, jetzt gar nicht mal so super sparsam. Nee. Wir kennen Leute, die mit einem schmäleren Budget unterwegs sind. Aber wir gehen auch ganz gern, wenn sich's ergibt, irgendwo mal essen oder so, da bringen wir jetzt nicht den...
Ihr braucht ja keine Stellplätze wahrscheinlich, ne? Seid ihr immer autark?
Es gibt auch meistens gar keine, zum Beispiel in der Wüste gibt es eher selten Stellplätze.
Gibt es eher 40 Grad. Ich habe bei einem YouTube-Video habe ich gesehen, ihr habt gar keine Klimaanlage drin?
Wir haben hinten im Wohnraum keine Klimaanlage, wir haben nur in der Fahrerkabine eine Klimaanlage, das ist richtig, ja.
Okay. Noch ein paar Statistiken. Also wie viele Kilometer seid ihr denn bisher gefahren?
Mit dem Auto sind wir jetzt so größenordnungsmäßig ungefähr 60.000 Kilometer.
Okay.
Ja, aber über einen relativ langen Zeitraum. Wie gesagt, wir kennen, wir treffen Leute, die machen das in Drittel der Zeit.
Ja, ja.
Aber je länger wir tatsächlich unterwegs sind, umso langsamer werden wir auch, weil also auch die ganzen Eindrücke und so, das muss man ja alles irgendwie verarbeiten. Und wenn man da nur von Highlight zu Highlight rast, dann ist man, also ich bin dann irgendwann auch überfordert.
Die Seele braucht Zeit, ne?
Ja, ja.
Also nicht nur physisch an einem Ort sein, sondern auch körperlich, geistig, seelisch angekommen sein. Verstehe.
Ja.
Okay, noch eine Statistik. Wie viele Länder habt ihr eigentlich schon besucht?
Ja.
Also so circa, zählt mal.
Also auf dieser Reise mit diesem Fahrzeug waren wir jetzt in 14 Ländern.
Mhm.
Natürlich vorher mit den ganzen Urlaubsreisen etc. würde ich sagen,
ja, also so
doppelt so viel.
Ja, so um die 30 Länder haben wir jetzt insgesamt schon bereist, würde ich sagen.
Nochmal so ein bisschen euer Herz und eure Seele. Ihr habt ja schon über Oman und Iran gesprochen, also es waren schon Volltreffer, da waren die Menschen am freundlichsten. Gibt es vielleicht verrückte Erlebnisse, wo ihr gesagt habt, das möchte ich dringend mal erzählen oder entweder als das schönste Erlebnis oder das verrückteste oder das...
Da gibt es tatsächlich auch einige Sachen. Ne? Eins, was mir spontan einfällt, das war jetzt auch im Oman. Wir stehen an einem superschönen Strand und dann kommt ein Omani daher, der Mohammed, sprach interessanterweise auch ganz gut Deutsch, hat überhaupt sehr viel gesprochen. Aber wir haben uns gut unterhalten und dann kam er plötzlich, war er verschwunden und dann kam er wieder um die Ecke und hat selber Langusten gefangen und am nächsten Tag kam er noch mit Fisch etc. Und plötzlich waren wir da gemeinsam am Strand und haben omanischen Kochkurs gemacht. Ne? Haben mit ihm gemeinsam gekocht, Feuer gemacht, dann auch gegessen und überhaupt eine tolle Zeit miteinander verbracht. Er hat uns noch mit zu den Kamelhirten genommen. Dann saßen wir dort am Feuer, haben frische Kamelmilch getrunken und haben noch ein Abendessen serviert bekommen. das ist eine tolle Begegnung gewesen, die mir immer in Erinnerung bleiben wird. In Saudi-Arabien, wir stehen da.
Abseits
von der Straße.
Einfach übernachten, auch mit unseren dänischen Freunden. Und dann hält plötzlich so ein Pickup-Truck und fragt, woher wir kommen und was wir hier machen. Und dann hat sich herausgestellt, es war ein Beduine. Und der hat uns ganz spontan dann auf seine Farm eingeladen am nächsten Tag. Und da haben wir dann 3 Tage verbracht. Und am ersten Tag haben sie gleich mal für uns eine Ziege geschlachtet. Und dann gab es abends frische Ziege.
Wow.
Ja, leider also, nur gekocht, nicht gebraten.
Okay. Ach naja, ist ja schon eine besondere Ehre, wenn jemand eine Ziege für Absolut. Euch schlachtet. Das sind Erlebnisse, glaube ich. Du kannst noch so einen geilen TUI irgendwas Abenteuerurlaub mit Ausflug in der Wüste buchen. Nee, das sind echte Erlebnisse, ne? Das kann euch keiner nachmachen.
Ja.
Gibt's auch irgendwas, wo ihr euch richtig geärgert habt, wo ihr sagt, Mensch, oder war was mal kaputt? Oder habt ihr eine Panne gehabt? Gab's da auch eine Story? Oder woran erinnere ich das so?
Tatsächlich, glücklicherweise nicht wirklich, war es mal ein gerissener Keilriemen, ne? Und ein gebrochenes Federblatt.
Aber auch da ist es ganz interessant, wieder, wie dir geholfen wird. Also das gebrochene Federblatt war in den Bergen in der Türkei. Wir konnten noch fahren und sind dann in die nächste größere Stadt gefahren. Und da gab es dann auch einen Türken, der auch sehr gut Deutsch sprach, zufälligerweise. Und der ist so der Angelpunkt für viele Reisende. Der hat die ganzen, also Kontakte zu den ganzen Firmen in der Stadt. Und der ruft dann irgendwelche Leute an, die kommen, schauen sich das an. Und dann fährst hin und sie tun das oder fixen. Und das ist unglaublich, wie hilfsbereit die ganzen Menschen sind in diesen Ländern. Da können wir sich in Deutschland, glaube ich, auch noch eine Scheibe davon anschneiden.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Während die Reparatur lief, ne, also in der Türkei wird natürlich immer viel Tee getrunken. Ne? Ich glaube, ich hatte 10 Tee, die sind dann zwar nur so klein, ne, aber ich hatte dann trotzdem schon Herzrasen.
In diesem Gläschen, ne? Diesen
kleinen, ja, ganz
ja, ja, okay. Mit diesem Mini-Löffel und viel Zucker.
Genau, ja, okay. Viel Zucker, genau. Und ja. Dann war Mittagszeit, dann mussten wir natürlich noch mit denen in der Werkstatt Mittag essen und so. Und das sind wirklich entzückende Begegnungen.
Also wir waren insgesamt also ungefähr 5 Stunden dort. Mhm. Die eigentliche Reparatur hat ungefähr 2,5 Stunden gedauert, aber die restliche Zeit war Tee trinken, Mittagessen und einfach mit denen reden.
Ist auch schön. Ja, jetzt zum Thema, über das keiner gerne redet, aber jeder braucht. Also, warum habt ihr mit Citrenolo eine neue Toilettenidee entwickelt? Vor allem, ihr seid ja unterwegs und was ihr vorhin gesagt habt, ihr wollt, was nicht kaputt geht, was keine Technik hat und was relativ simpel funktioniert. Gilt das dann auch für eure Toilette?
Das gilt auch für die Toilette, absolut richtig. Weil es gibt da verschiedenste Lösungen auf dem Markt, die zum Teil sehr viel Technik verbaut haben. Und wenn die Technik nicht funktioniert, kannst du das Klo nicht benutzen. Und genau das wollten wir nicht.
Ja, und was ist jetzt bei euch anders? Und welche Rolle spielt da die Kohle?
Der Hauptbeweggrund, warum das Projekt überhaupt entstanden ist, das war Teil von dem Ausbau von unserem eigenen Fahrzeug. Für uns war immer klar von Anfang an, wir brauchen eine Trockentrenntoilette. Weil unterwegs hast du einfach nicht ausreichend Wasser. Wir wollten sowieso also keine Chemie. Und wir wollten auch das Thema Streu vermeiden, was du bei vielen Trockentrenntoiletten brauchst.
Mhm.
Und sie darf auch noch schön aussehen. Also so unser Ansatz war, wir wollen das Look and Feel von einer ganz normalen Toilette, wie ich daheim habe, umgesetzt in unserem Wohnmobil. Und das gab es einfach nicht und gibt es bis heute, außer unser Klo, gibt es das nicht. Das fängt im Prinzip schon an beim ganz normalen WC-Sitz, so wie du ihn von daheim kennst, mit dem Softclose, einem schönen Korpus, der aussieht wie ein Klo. Und dann ging es halt darum, wie mache ich das auch für Frauen letztendlich problemlos zum Nutzen. Weil die Karin hat immer gesagt, bei den anderen Klos muss ich immer hin und her rutschen, um das richtige Loch zu treffen.
Ja.
Und deswegen haben wir halt das auch selber neu entwickelt, damit du dich einfach draufsetzen kannst, auch als Frau, und es einfach benutzen kannst.
Es sollte einfach möglichst intuitiv sein und so komfortabel und bequem und intuitiv.
Und wie kommt ihr jetzt mit dem Geruch zurecht? Ich meine, ihr seid überall und könnt dann ja euch überall entleeren sozusagen, ohne dass es Ärger gibt.
Also im Prinzip hast du einfach die Trennung vom Festen und vom Flüssigen. Du hast einen Urintank, den kannst du überall entsorgen, auch in der Wildnis, weil das ist ja letztendlich auch Dünger für die Pflanzen, wenn du es ein bisschen verdünnst. Und den Feststoff hast du einfach einen Beutel, der ist biologisch abbaubar, und dann gibst du einfach in den nächsten Restmüll. Und
okay.
das ist auch überhaupt kein Thema auf Reisen. Es gibt überall und Mülleimer.
Ja, auch in der Wüste?
In der Wüste nicht, aber dann nimmst du es halt mit.
Bis zum nächsten Mülleimer, ja, okay. Ja, und Thema Geruch, wie löst ihr das? Weil gerade in der Wüste kann ich mir ja vorstellen, da herrschen andere Bedingungen der Verwesung.
Ja, genau, das ist so. Und wir wollten halt kein Streu, weil alle anderen sagen, du brauchst Streu, damit es nicht riecht. Stimmt, aber nur bedingt, weil es bindet halt auch die Feuchtigkeit und es riecht aber trotzdem. Wir haben halt eine aktive Kloentlüftung entwickelt, die Luft immer ansaugt, aus dem Korpus raussaugt, dann hast du einen Unterdruck und es kann nichts raus. Und dann geht es nach außen und damit es außen nicht stinkt, hast du einen Aktivkohlefilter, der das halt filtert und dann riecht es auch draußen nicht.
Okay, innen und draußen nicht. Ja.
Innen und draußen riecht es dann nicht, genau.
Genau, weil es ist auch wichtig, dass es draußen nicht riecht. Manche sagen, ja, ist doch wurscht, kann ja einfach rausblasen. Je nachdem, wie der Wind steht, lässt ihn dann beim Fenster wieder rein. Oder man hat vielleicht doch auch mal jemanden, der nebendran steht.
Ja, den sagt das auch Spaß. Nicht. Ja, genau.
Oder wenn der Schatten auf der anderen Seite ist, dann setzen wir auch uns hin das Auto und dann möchten wir das auch nicht selber wieder riechen.
Ja.
Aber jetzt war tatsächlich das ist eine sehr interessante Erfahrung, weil es wurde dann irgendwann mal auch heißer, also so 35 oder über 40 Grad zum Teil. Und dann haben wir tatsächlich festgestellt, dass unsere Standardaktivkohle an ihre Grenzen kommt. Weil das Problem ist, heiße Luft, diese Teilchen mit den schlechten Gerüchen sind hoch energetisch aufgeladen und die Aktivkohle kann die nicht mehr einfangen, also die normale Aktivkohle. Und dann haben wir mit unserem Hersteller gearbeitet, haben gesagt, was können wir tun, dass auch unter diesen Umständen das funktioniert und haben dann tatsächlich eine ganz neue Aktivkohle entwickelt, die auch unter diesen klimatisch herausfordernden Bedingungen funktioniert.
Ja, weil 35 Grad ist jetzt nichts Ungewöhnliches für einen Camper, wenn er unterwegs ist in warmen Ländern.
Genau, so ist es. Und jetzt gibt's halt die normale vegane Aktivkohle.
Vegane Aktivkohle?
Ja.
Ist die sonst nicht vegan?
Es gibt auch nicht vegane Aktivkohle aus Knochenresten von Tieren und so weiter.
Aha.
Man kann Aktivkohle aus allen möglichen Materialien herstellen. Man kann das aus Steinkohle machen, wie Michael sagt, aus Tierknochen zum Beispiel. Unsere vegane Aktivkohle ist aus Kokosnussschaum.
Genau. Mhm.
Interessant, was es alles gibt.
Ja. Spannend.
Ja, Mensch, vielen Dank für eure Ideen, für eure Lebenszeit. Was ist denn euer nächstes Reiseziel?
Jetzt im Sommer machen wir eine Reisepause, machen viele Messen mit unserer Firma.
Ja.
Und dann geht es weiter nach Norden in die Kälte im nächsten Winter.
Also Reisepause heißt, ihr fahrt zurück?
Ja.
Oder lasst ihr das Fahrzeug stehen?
Und nein, wir fahren dann jetzt Mitte April zurück und machen halt viele Messen, Abenteuer Allrad und so diese ganzen Messen, die wichtig sind für uns. Und dann gegen Ende des Jahres fahren wir dann weiter Richtung Nordkap, um auch mal das andere Extrem wirklich zu erleben mit minus 20, minus 30 Grad. Und wenn es uns dann kalt wird.
Was habt ihr für eine Heizung eingebaut?
Wir haben eine Wasserheizung, also sprich eine Dieselstandheizung mit Fußbodenheizung und Heizkörper.
Ja, und Diesel gibt's überall, alles klar.
Und Diesel gibt's überall.
Ja.
Und wenn es uns dann irgendwann zu kalt wird, dann drehen wir um und fahren Richtung Afrika. Hm.
Klingt auch gut. Klingt nach einem Plan. Karin, Michael, ich danke euch. Also das war jetzt nicht nur ein Reisebericht, das war ein Blick in ein komplett anderes Leben. Und wenn ich euch so richtig verstanden habe, wenn ich das zusammenfassen möchte, das ist fast wie eine Empfehlung für Slow Camping, oder?
Auf jeden Fall, ja. Kann man nur empfehlen. Nehmt euch Zeit, lasst euch Zeit. Lasst die Dinge auf euch wirken.
Euch alles Gute, viel Gesundheit und viel Erfolg mit eurem Business.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
War total schön. Hat uns gefallen.
Wir sind angekommen. Tisch und Stühle raus. Danke fürs Zuhören. Das war der Iconic Campers Podcast. Das war der Iconic Campers Podcast. Entspannung pur auf Ihrer Reise.